Okay, Markus 1, Vers 1, Vers 20 haben wir aufgehört letzte Woche. Ich finde es cool, durch zwei Evangelien durfte ich schon Vers für Vers lernen. Und jetzt ist das dritte dran. Und irgendwie ist echt schön, jedes Evangelium ist anders. Jedes spricht eine bestimmte Seite von Jesus an, aber jeder Schreiber ist auch von seiner Person her und von seiner Art zu reden oder zu denken oder zu sehen auch anders. So wie wir total unterschiedlich sind. Und da bin ich echt dankbar für, dass Jesus gesagt hat, nee, mir reicht nicht ein Evangelium, eine Geschichte von meinem Leben, sondern ich möchte vier haben. Ne? So, weil das ist halt auch das Geheimnis der Gemeinschaft, ne, der Gemeinde. So das was wir hier verkörpern, so der Körper Jesu. So, dass jeder von uns Jesus aus einem anderen Blick anguckt. So eine andere Seite von ihm kennenlernt. Ne? Jeder von uns hat so eine bestimmte Sache an Gott, die ihn total mit Leidenschaft erfüllt. Ne? Total beschäftigt, wo man irgendwie ganz viel, wenn man Gottes Wort liest, zu dem Bereich erkennt, ne? Wo andere zu dem Bereich gar nicht so viel sehen, sondern zum anderen. Ne? So, deswegen ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde auch lernen, laut zu sein, so dass wir Jesus komplett kennenlernen können. Ne? Das kann nicht nur durch ein oder zwei oder drei Leute passieren, sondern jeder von uns hat eine Beziehung mit seinem Schöpfer und jeder von uns bekommt eine bestimmte Seite zu sehen. Deswegen ist es so ein Segen, wenn die Gemeinde ihre Liebe und Beziehung mit Gott laut macht. Ja? So, deswegen möchte ich euch nochmal ermutigen, so bleibt da dran, so betet dafür, so dass man nicht nur Stefan Spieler hört, sondern, ne, sondern dass der Mensch an sich, der hier sitzt, so untergeht. Ne? So, dass keiner mehr wichtiger ist oder weniger wichtig. So, weil Jesus möchte euch jeden von uns reden. Und ich bin so dankbar, dass Gott sich nicht zu fein war, auf die Welt zu kommen, so wie Paulus sagt, und sich gedemütigt hat, um seine eigene Schöpfung zu werden. Das ist, als ob ich ein Hund werde, mit Absicht. Ne? So, und ich muss alles briechen und bepippien und was weiß ich denn, ne? Muss mich unterordnen zu meinem Herrchen. So, ne? So muss jemand werden, der nicht führt, sondern zu jemandem, der geführt wird. Ne? Und so war Gott, das muss man sich erstmal vorstellen. Ja? So, Gott wird Schöpfung. Der Schöpfer selbst macht sich so klein, dass er zu einem Baby wird, zu einem Säugling wie da. Und auch Jesus saß so da und saß bestimmt nicht da als Säugling noch an der Muttermilch und hat gesagt, so, ich möchte euch was über Jesus erzählen, über Gott erzählen und die Vorbotschaft, die kommen wird. Sondern Jesus hat sich so klein gemacht, dass er einen Mensch brauchte, um zu leben. Das ist der Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Der Schöpfer selber. Ne? Von daher freue ich mich so aufs Evangelium, einfach noch tiefer gehen, so noch mehr sein Herz sehen und noch mehr seine Worte hören. So, das ist einfach voll schön. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Markus 1, Vers 21. Und sie begaben sich nach Kapernaum und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. War damals so, am Sonnabend war Sabbat und wenn ein Rabbi zu Besuch war in einer Stadt, es gab immer in jeder größeren Stadt eine Synagoge und da wurde nicht geopfert oder so, das war einfach nur ein Gottesdiensthaus. So, da wurden die Kinder gelehrt, ne, da wurde das Wort vorgelesen zu den Erwachsenen und eigentlich war es ein Gottesdienst, so wie wir es hier haben. Ne, da wurde gesungen und gebetet und zum Opfern musste man dann zum Tempel, ne, zu den bestimmten Zeiten. So. Und ich finde es schon krass, weil Jesus kommt einfach nach Kapernaum rein, ne, und da sind die Schriftgelehrten, Pharisäer, die damaligen Führer, die Geistigen, so, ne, und er wird als Rabbi anerkannt, obwohl er eigentlich nur vom Menschlichen her ein Sohn von einem Zimmermann war, ne, ganz bescheiden und ärmlich gelebt hat, so keine Ausbildung hatte oder keine theologische Ausbildung oder so, ne, so kein Zettel, ich bin Doktor, Professor von was auch immer, so, ne? war auch kein Schriftgelehrter, kein Pharisäer, kein Sadduzäer, sondern er war einfach nur ein Typ wie du und ich. Ne? Ganz normaler Mensch. So mit Jesaja, da können wir lesen, das werden wir bald sehen, am Mittwochabend, da gehen wir gerade durch, dass Jesus von der Gestalt her überhaupt nicht ansprechend war als Mensch. Also der ist untergegangene Masse, das war nichts Besonderes. Der war nicht besonders groß und auch nicht besonders hübsch. Aber auch trotzdem, Gott hat einen Plan, Gott gibt Autorität und so ist es. Und er kommt da rein in die Synagoge, setzt sich dahin als Schreiner oder Tischler und fängt an, Gottes Wort auszulegen. Also Gott macht, was er will. Und das ist für mich total, wenn ich das so lese, ne, mich erbaut das total, weil es für mich bedeutet, was auch immer ich bin in der Welt, ist total egal. Weil wenn Gott einen Plan hat, dann wird er den einfach machen. Die Türen öffnen und Punkt. Also wenn du dich mal zu klein fühlst als Christ, dann kannst du wissen, Gott ist deine Größe. Vers 22. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Da ist jetzt Jesus. Und wir haben letzte Woche gesehen, Jesus wurde mit Wasser getauft von Johannes dem Täufer. Und das war wichtig, weil diese Wassertaufe bedeutet, seht mein Herz an, Öffentlichkeit. Ich habe Buße getan, ich habe meinen Weg auf Gott, meinen Schöpfer gerichtet und lebe jetzt in und mit ihm. Und die Taufe, die Wassertaufe, macht es nur laut, macht es sichtbar für alle. Ein Statement, hallo, ich lebe jetzt mit meinem Schöpfer. Und nicht mehr von meinem Schöpfer weg. Ne? Und dann kam die Geistestaufe. Ne? Da haben wir gesehen, der Himmel öffnet sich, Gottes Stimme kommt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, und der Heilige Geist kommt in Form von einem Adler. Ne? Nee, einer Taube. Auf Jesus drauf. Also die Taufe des Heiligen Geistes. So wie Johannes davor gesagt hat in Vers 8, ich kann euch nur mit Wasser taufen, aber der nach mir kommt, der wird euch mit Heiligen Geist taufen. Ne? Also auch Jesus, der Geist kam auf Jesus Christus. Und dann, erst dann war er zugerüstet. Und die Taufe im Heiligen Geist bedeutet so viel wie, ich lebe und ich diene in der Kraft Gottes. Nicht mehr mein, wie ich die Welt sehe, nicht mehr meine Moral, nicht mehr meine Vorstellung von richtig und falsch, sondern nicht mehr aus meiner Kraft und aus meinen Möglichkeiten, sondern ich strecke mich aus nach mehr, und zwar nach dem Willen Gottes. Die Taufe des Heiligen Geistes. Und das brauchen wir täglich, dass wir kommen und uns ausstrecken und sagen, ich möchte deinen Willen tun, also brauche ich deine Kraft. Ich möchte dein Wort verstehen, ich möchte den Menschen in Erbauung sein, also brauche ich deine Sicht, du kennst die Herzen, ich nicht. Also gib du mir die Worte. Ne? Und Gott macht das, das ist sein Wille. Und als der Heilige Geist auf ihn kam, dann ging sein Dienst das wirklich los. Davor hat er ein bisschen gewirkt, ja, aber sein Dienst begann es dann. Und sein Dienst begann in der Wüste. Der Heilige Geist steht in Vers 12. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Ne? Also der erste Dienst, der erste Punkt, der dann kommt, so nach seiner Geistestaufe, ist, dass der Heilige Geist ihn in die Wüstenzeit schickt. 40 Tage lang. Ne? In eine schwere Zeit, in eine trockene Zeit, wo Anfechtung ist. Und da ist auch der Gegner, Satan. Ne? Und er gibt ihnen ein Angebot. Ne? Und Gott gibt Jesus ein Angebot, wenn du es so willst. Und zwar, sich zu entscheiden, für den Willen Gottes oder für seinen eigenen. Ne? Und wir wissen, kurz bevor Jesus gekreuzigt ist, dass Jesus einen eigenen Willen hatte. Ne? Nicht mein Wille, sagt er, sondern dein Wille. Und Jesus hat sich für uns entschieden in der Wüste. Und das ist so schön. Und er hat den Satan dreimal gewehrt und Satan musste fliehen. Ne? Vorerst. Und das ist schön, weil ab dem Moment dann hat Jesus nochmal sich selbst, wurde er selbst geprüft und er hat bestanden. Und er hat sich entschieden, für uns Menschen zu sterben, sodass wir leben können. Was für ein Gott. Und was für ein Mensch. Ja, Jesus hatte nicht mehr Möglichkeiten als wir. Und das muss uns echt klar sein. Natürlich beten wir Jesus an und wir wissen, er ist auch Gott, weil das die Bibel ganz klar sagt. Aber er war auch komplett Mensch. Das heißt, er hatte nicht mehr Möglichkeiten als wir. Jesus hatte auch nicht den vollen Einblick in Vaters Willen. Deswegen musste er immer ins Gebet gehen. Deswegen musste er nach seinem Willen fragen. eine Stelle wird klar, wo Petrus, glaube ich, ist das, und Johannes, ich weiß nicht mehr, wo die fragen, wann wird das denn passieren, ne, dein Reich? Wann wird das denn passieren, dass du kommst? Und Jesus sagt, das weiß ich nicht. Ne? Das weiß nur der Vater allein im Himmel. Und es ist nicht gegeben, dass ihr das bist oder ich. Ne? Also Jesus war begrenzt hier auch. Ne? Obwohl er ganz Gott war, war er auch ganz Mensch. Und er war abhängig davon, den Willen des Vaters zu suchen. Seine Kraft zu empfangen. Und er fängt an, die Bibel zu nehmen, und er fängt an, vorzulesen, und er fängt an, zu erklären, was Gott hier meinte. Und die Menschen sitzen da und hören das erste Mal in ihrem Leben eine lebendige Predigt. Nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die da sitzen und sagen, ja, und Pharisäermeister Dingsbums da hatte zu der Stelle das und das gesagt, auf der anderen Seite hatte der andere dazu das und das gesagt, ne? Sondern Jesus sitzt da und er sagt, und der Vater sagt das. Ne? Und die Leute sitzen da und hören Gottes Liebe. Wie krass der Plan ist, so den, weil er ist ja der Verkünder der frohen Botschaft. Ne? Er erklärt jetzt diesen neuen Bund, den Gott machen will. Und die Menschen sitzen da und fühlen sich geliebt. Ne? Und die Menschen sitzen da und denken, wow, was sind das für Worte? Ne? Selbst die Pharisäer, Vers 23. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, lass ab! Na gut, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und er zerrte ihn her und er schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Nicht nur Vollmacht zu erklären, was Gott sagt, sondern auch Vollmacht über die Dämonen, über die Geister, über die Schöpfung. Und deswegen, ich krieg's nicht in meinen Kopf, dass so viele Christen Angst haben vor Dämonen oder vor Satan. Ich krieg's echt nicht in meinen Kopf, dass so viele Christen Angst haben, besessen zu werden oder es glauben, ne? Weil der Heilige Geist kommt in uns und nimmt Wohnung. Und du siehst, die können nicht zusammen, ne? Was willst du von uns, ne? Die müssen weichen. Und da ist halt der Blick, ne? Was sind denn Dämonen? Und was ist denn Satan? Das sind gefallene Engel. Das sind ganz normale, geschaffene Wesen, so wie wir Menschen. Oder wie Steine. Oder Pilze. Ne? Und da ist Gott, der Schöpfer, und er redet und sie müssen tun, was er sagt, ob sie wollen oder nicht. Ne? Wir wissen, wer du bist. Und du siehst jedes Mal, wenn Jesus kommt und trifft auf so einen besessenen Menschen, wo nicht der Heilige Geist innewohnt, sondern ein gefallener Geist. Jesus spricht und sie müssen gehen. Ne? Und genauso ist es in uns. Und wir brauchen uns nicht zu fürchten. Das Einzige, was wir tun sollen, sagt Gottes Wort, ist, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, ich habe es heute irgendwo gelesen, selbst, wie ist der Engel, der dann, Micha, der sagt dann nur ein Kerkert, ich glaube, ne? Na, ist ja egal, nimm mal einen Peter. Selbst Peter hat sich nicht, ach, ich weiß auch nicht mehr, Mist, na, ist wurscht. Aber wir kennen den Vers hoffentlich. Selbst Peter hat sich nicht lustig gemacht über Satan, über Luzifer, ne, sondern er hat gesagt, Gott mache so, wie es richtig ist. So ungefähr, ne? Sorry. Das war in Stefan 1, Vers 3. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, aber wir sollen nicht lästern, weil wir wissen auch, die Dämonen, besonders Satan, der schönste und cleverste Engel, den Gott gemacht hat, die sind um einiges cleverer als wir und um einiges mächtiger. Ne? Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir sollen einfach nur auf Gott schauen und ihm folgen, und er beschützt. Ne? Er spricht und sie müssen weichen. Ist so schön. Also lasst euch da nie was einreden, von irgendwelchen Hollywood-Christen. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus? Vers 25. Aber Jesus befahl ihn und sprach, verstumme und fahre aus ihm raus. Jesus sagt, von dir möchte ich nichts hören über meinen Namen. Das sagt mehrmals in der Bibel, ne? Das sagt, halt die Klappe. Und verpiss dich. geh dorthin, wo du hingehörst, so ins Loch. Auch ein Zauberer, der da so durch die Stadt läuft, ne, und erzählt von Jesus und so weiter. So ein, und evangelisiert, so was alles passiert. Ne? So ein, und wo sie ihn dann austreiben, sagen, von dir wollen wir nicht hören, wer Jesus ist. Ne? Gott möchte nicht, dass braucht es nicht, so, dass das Böse von ihm Zeugnis gibt. Ne? Und er sagt ja, Klappe halten und abhauen. Und das macht er. Aber guckt dir an, wie, mit wie viel Schmerz das hier verbunden ist, wenn der Geist rausgeht. Ne? Das tut weh manchmal. Ja? So ein Vers 27. Und sie erstaunten alle so, dass sie sich untereinander fragten und sprachen, was denn das? Was denn das für eine neue Lehre? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich zugleich in der ganzen umliegenden Gebiet von Galiläa. Also Jesus wird berühmt. Und weiter geht's. Und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und mit Johannes in das Haus des Simon, das der Petrus und Andreas. Ne, Simon, Petrus und Andreas sind Brüder. Und ist doch schön, oder? Die gehen, seine Jünger nehmen Jesus mit zu sich nach Hause. Wo ich dann so dachte, voll wichtig, oder? So ein, dass wir Jesus mit nach Hause nehmen, ne? Zu unserer Familie mitnehmen, zu unseren Freunden, zu unserem Wirkungskreis. Ne? So mit in die Uni nehmen, mit auf Arbeit nehmen, mit in die Stille nehmen, in die stille Zeit, mit in unsere Hobbys nehmen oder in unseren Unterhaltungen. Ne? So, wenn wir uns unterhalten lassen von weltlichen Sachen. So, dass die nehmen Jesus mit. So, und ich finde es schön, dass Jesus da mitgekommen ist. Ne? Das sind halt die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Ne? So, entweder nehme ich Jesus mit in den Gottesdienst. Ne? Und wenn der Gottesdienst zu Ende ist, klappe ich die Bibel zu und Jesus bleibt drin. Ne? So, oder ich gehe und nehme Jesus mit, so, um ihn zu sehen, um ihn zu hören, um ihn zu erleben. Ne? Nimm Jesus mit. Jesus hat gesagt, wer bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Ne? Ihr werdet die Frucht bringen. So, schaut auf mich, schaut auf das Himmelreich, folgt mir nach. So, egal, wo ihr hingeht. Und du musst dir überlegen, für wen betest du? Ne? Und was erwartest du, wen Gott schickt, wenn du für deine Familie bittest? Ne? So, wir sollen unsere Gebetsanliegen zur Antwort bringen, dass die Gemeinde zusammen betet, ist klar. Ne? So, aber für wen soll ich denn beten, dass meine Familie zu Hause, die Gott nicht kennt, von Gott hört? Ne? Wen soll Gott da hinschicken? Natürlich mich. Ne? Ich bin das Licht. So, und das ist mein Wirkungskreis. So, also wird in erster Linie ist Gottes Wille, mich dorthin zu schicken, um meine Familie zu erzählen. Mich dorthin zu schicken, zu dem Bereich, wo ich arbeite, die Menschen, mit denen ich in Kontakt komme. Ne? Wer ist denn für die Studenten da, so in deinem Semester? Ne? Das bist du. Das ist Gottes Wille. Dich hat er dorthin geschickt. Ne? Dich hätte er auch nach Polen schicken können oder nach Jena oder sonst wo zum Studium. Nee, er hat gesagt, Görlitz dient die Gruppe von Menschen, deren der Professor so dient die Zeit deines Lebens bist du dort. Also sind das deine Menschen. So, weil nicht nur Petrus und Andreas hatte zu Menschenfische, machten ja auch uns. Ne? Also müssen wir in unserem Wirkungskreis auch scheinen, mutig sein. Autorität und Vollmacht haben wir schon bekommen. Wir müssen sie halt nur einsetzen. Ne? So. Und das ist cool, jetzt kommen wir zum ersten Papst. Petrus' Schwiegermutter aber lag krank am Fieber da nieder. Petrus war verheiratet, der erste Papst hatte eine Frau. So, sonst hätte er keine Schwiegermutter, ne, ist klar. So, hat schon mal jemand drüber nachgedacht, dass die Apostel vielleicht eine Familie hatten? So ein Kinder, so eine Frau, Schwiegereltern und eigene Eltern, Freunde und Bekannte, ne? Dass sie nicht nur die ganze Zeit durch die Welt getingelt sind, um das Evangelium zu verbreiten, Dämonen auszutreiben und zu heilen. So, mir ist es irgendwann mal klar geworden, Mensch, das hier ist die Bibel, das ist alles passiert. Ne? Aber dazwischen sind manchmal so viel Zeit, ne? In der Apostelgeschichte. Manchmal Jahre, wo wir nichts lesen, nichts hören. Ne? Wo wir nichts von Wundern oder krassen Dingen hören, wo Tausende zum Glauben kommen. Ne? Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Ist da trotzdem so viel passiert, wie das, was wir lesen? Und ich persönlich glaube, nein. So, da ist eine Menge passiert, aber ich glaube, dass auch Petrus einfach ein Papa war und ein Ehemann, so ein, auch ganz normale Sachen getan hat, so ein, ne, sich auch mal mit Freunden getroffen hat, so ein, dass es auch mal eine Zeit war, wo er nicht so ein großes Wunder war, ne, so, sondern wo er einfach sich beweisen musste, Christ zu sein in der Familie oder unter den Freunden oder unter den Arbeitskollegen. Wir wissen, auch Paulus hat gearbeitet als Zeltmacher zum Teil mit anderen, ne, so. Und doch da war was wie wir, ne? Er war da auch unter Heiden. Das war ja nicht so eine christliche Kommune, wo er Zelte gebaut hat, ne? So, und dann wurde das vertickt am Straßenrand, so, sondern der hat da auch für die Heiden Zelte gebaut, ne? So, weißt du, und doch die hatten ein ganz normales Leben. Nur ab und zu kam der Geist auf sie, eine Berufung von Gott, und dann hat er es rausgeschickt. So, und dann ist Großes passiert, ne? Also sei nicht verzweifelt oder deprimiert, so wenn es gerade mal normal ist in deinem Leben, ne? So, du dich vorkommst, ob du normal sterblicher bist, ne? Und ich hatte es oft, diesen Druck von anderen Christen, so die meinten und lernen und glauben und dich bepacken mit Lasten, ich muss ein Mega-Evangelist sein, ständig Leute heilen und Dämonen austreiben und ständig auf Missionsreise sein und so. Gott hat jeden Tag was Großes, ne? Will immer Tausende erreichen durch eine Person, ne, was aber überhaupt nicht für mich total unlogisch ist. Ne. Von daher, wenn du einfach gerade Student bist und du musst irgendwelchen Schrott lernen, ne, der so sogar vielleicht noch wie die Sozialis hier total bescheuert ist und überhaupt nicht wahr, ne, so ein total verdreht und dumm zum Teil, so ein, dann ist das aber gerade der Platz, wo Gott dich halt haben will und wo er sagt, so, das ist mein Wille, mein Plan für dich. Ne? Das Wichtige ist aber, bist du nun Student oder bist du Nachfolger Jesu? Ne? So, wenn du deine Prioritäten falsch setzt, dann bist du ein Student, der auch Christ ist. Ne? Aber du kannst auch im Missionsfeld sein, wenn du in der Uni sitzt. Ne? So. Und Jesus kommt nach Hause und die Schwiegermama ist krank. Hat Fieber. Und zugleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat natürlich hinzu, ergriff ihre Hand, richtete sie auf und das Fieber verließ sie sogleich. Und sie diente ihnen. Coole Frau. Ne? Liegt da mit Fieber im Bett und Jesus kommt und berührt sie und sagt, komm, steh auf. Ne? Und sie ist gesund. Ich glaube immer noch, dass Gott genauso auch heute noch heilt. Ich habe genug Beweise, ich habe auch genug erfahren. Darf doch selber schon heilen. Er macht es genau so. Das ist nichts, wo man spezifisch erst die Krankheit analysieren muss als Normalsterblicher, um sie dann spezifisch zu benennen, was da wirklich krank ist. Nee, macht Jesus auch nicht. So, das ist totaler Müll. Ich frage mich, welche Menschen sich das ausdenken. So, Jesus kommt durch dich und du weißt in dem Moment einfach, Mist, ich muss jetzt für Heilung beten. Ne? Kennt ihr das? Du weißt genau, du musst jetzt laut sagen, sei geheilt in Jesu Namen. Ne? Und du diese Ängste, ne, dieses Denken, dieses Menschliche, dieses Begrenzte, ne, das da im Vordergrund steht und sagt, nee, das, was ist, wenn das nicht passiert? So, ne, da machst du dich voll Banane. So, die Leute denken, Gott ist nicht in dir und du bist, ne, so. Aber wenn du es machst und einfach vertraust, so, dann ist die Person sofort gesund. Es gibt auch Ausnahmefälle, wo eine Person ganz normal gesund wird, trotzdem Gebet braucht für die Heilung. Es gibt auch Krankheiten, wissen wir in der Bibel, wo die Menschen lange beten für Heilung, ne? Und die Krankheit einfach erstmal bleibt, vielleicht bis zum Schluss. Ne? Spurgeon zum Beispiel, kennt ihr den Charles Spurgeon? So einer meiner Lieblingsprediger, und der hatte sein Leben lang Depressionen, so, kam da nicht raus. Ne? Aber nicht die Depressionen hatten ihn im Griff, sondern er hatte seine Depression im Griff. Das war der Unterschied, weil er das in der Kraft Gottes hatte. Und er selber hat gesagt, ja, das war sein Stachel. Das war das, was er brauchte, um am Boden zu bleiben, weil er hat Millionen Menschen erreicht. Aber so war abhängig von Jesus. Er konnte nicht einfach freudig das Evangelium predigen und planen, sondern er war echt oft down und wirklich konnte nichts machen. Aber wenn es dran war, auf die Bühne zu gehen oder zu irgendeinem Menschen und er wusste, so jetzt ist die Zeit zu verkündigen, bumm, da war er klar und hatte Kraft. Ein Freund von mir ist ein Pastor in Amerika, der hatte super viele Krankheiten. Kehlkopf fehlt und ich weiß nicht, der hat, ich glaube, alles, was ein Mensch haben kann. So nicht. Also von außen her ist echt hässlich und ein Krüppel. Trägt hier so ein Ding, ne? Wo du wie so ein Roboter redest. Ne? Und er hat solche Schmerzen immer, ständig, so dass er kaum laufen kann, nichts richtig anfassen kann, dass er seinen Kopf, er hat Probleme zu denken und Worte zusammenzufassen. Ne? Im Alltag so kriegt er kaum einen Satz vernünftig zusammen, da braucht er echt lang für. Aber Gott hat gesagt, hey, mein Freund, dich will ich als Prediger und du sollst zu Tausenden reden. Und sobald er auf die Bühne geht, ist er klar im Kopf und redet und predigt so, hat Kraft, eine Stunde zu stehen und ist ein toller Prediger. Ich habe auch ein paar Predigten hier, wer es mal hören will. Du siehst einfach, Gott macht, was er will. Aber auch das, Gott will ihn nicht gesund machen, also nicht kräftig machen als Mensch, weil er hat ein großes Werk und er bleibt auf dem Boden deswegen. Ne? Er weiß, ich bin ein Krüppel, ich kann ohne Gott nicht. Von daher sei auch froh, wenn Gott dir Schwachheit mal zeigt. Ne? Oder sie vielleicht behält so. Vielleicht ist es, weil er dich liebt. Und weiß, dass, wenn es dir besser gehen würde in manchen Bereichen oder du das hättest, was du dir wünschst oder erträumst, dass du falsche Wege gehen würdest und verloren gehst. Also Jesus heilt hier einfach. Ganz entspannt, ohne Zauberformel, ohne einen Tanz oder eine vorherige Meditation oder ein Zusammenkommen im Gebet und ne? Jesus kommt einfach, berührt die Frau, sagt, bist gesund. Die steht auf und was macht sie? Sie preist Gott, indem sie ihm dient. Ne? Sie dient ja hier ganz persönlich Jesus Christus, der bei ihr im Haus ist. Und die Zeit, wo sie hier in Kapernaum sind, das ist der Hauptsitz von den Jüngern und Jesus so in seiner dreijährigen Zeit. Da haben die anscheinend eine WG bei Schwiegermama von Petrus. Ne? Was hat die Frau durch ihren Dienst und durch ihre, das gesagt hat, mein Haus ist dein Haus und überleg mal, nimm mal 12 Leute auf, die den ganzen Tag draußen sind. Ne? Da gab es so kein fließendes Wasser und nichts. Die haben auch bestimmt manchmal gerochen und so wie wir Petrus kennen, war es auch bestimmt lustig. Ne? Und wir wissen auch, dass jeder von den 12 Aposteln eine andere Persönlichkeit war und dass da oft Spannung auch untereinander war. Ne? So Eifersüchteleien oder ach was auch immer. Ne? Stolz. Aber sie macht ihr Haus offen, sie macht ihr Leben offen, sie dient ihnen und bewirtet sie. Was sie alles von Jesus hören durfte, wie nah sie ihr als normaler Mensch sein durfte, seine Worte hören, Fragen stellen und so weiter. Es lohnt sich. Wer wirklich tief gehen möchte mit Gott und ihn erkennen möchte, der braucht 4 Sachen. Vielleicht noch mehr, weiß ich nicht. Aber zum einen muss er irgendwann in seinem Leben ganz bewusst gesagt haben, nee, jetzt lebe ich nicht mehr für mich oder für irgendjemanden oder irgendwas, sondern ich, ab jetzt gehört mein Leben dem Schöpfer. Und ich tue Buße, ich drehe um und bin jetzt auf seinem Weg. Und der ist schmal, aber schön. Ne? Dann musst du als zweites zu Gott kommen und sagen, Vater, ich kann es nicht, ich bitte dich, dass du es machst. Also gib mir deinen Geist und mach mit mir, was du willst. Ich will dein Werkzeug sein, ich will dich erleben, ich will tiefer gehen. Ich will nicht nur einfach Christ sein, ich möchte dir folgen. Als drittes muss er täglich sich selbst sterben, sagt Jesus, und das Kreuz auf sich nehmen. Das heißt, im Grunde nicht mehr als zu sagen, was ist dein Wille? Wenn ich sage zu Gott, was ist dein Wille für heute? Was ist dein Wille für jetzt? Dann höre ich seinen Willen und dann, wenn ich seinen Willen dann tue, dann habe ich mich in dem Moment selber gekreuzigt, selber verleugnet. War ja nicht mehr mein Wille da ist, sondern seiner. Also ein Herz, das nach ihm fragt und sagt, hier bin ich. Was willst du? Ich mach's. Ja, und das vierte, halt seinen Willen zu tun, ist logisch. Ne? So, jetzt will ich nicht so weiter ausschweifen. Gut. Vers 31. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand, 32. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, da brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Wir haben Vers 28 schon gesehen, Jesus wird berühmt. Alle Leute tuscheln und reden über ihn und erzählen sich, was da alles krass passiert ist. Ne? Und jetzt, am nächsten Abend schon, ne? Stehen, keine Ahnung, wie viele Leute da. Ne? Und das ist lustig, weil viele Kranke konnten ja nicht von allein hin. Das sehen wir nächste Woche, dass einer, der durch die Tür oben durchs Dach gelassen wird, der nicht laufen kann, der lahm ist. So, und da sind die Menschen, die hören von Jesus und die bringen auch ihre Freunde mit zu ihm. Genauso wichtig für uns. So, und sie bringen auch die Besessenen mit. So die, die geplagt sind von was anderem, die nicht aus eigener Kraft, sondern Getriebene sind. So genauso wie für uns heute es wichtig ist, die Freunde, die Menschen, die wir kennen, im Gebet zu Jesus zu bringen. Sie persönlich mitzunehmen in die Gemeinde oder zu irgendeinem Event oder zu irgendeinem Abend. Das sind die, die getrieben sind, zu Jesus zu bringen und zu sagen, hey, da ist Erlösung, der nimmt dir die Last ab. Die von irgendwas beherrscht werden. Und ich werde beherrscht von vielen Sachen, die ich einfach nicht keine Disziplin habe oder haben will, was weiß ich. Ich weiß, ich könnte sie kommen, aber irgendwie fehlt mir was, um den Schritt zu gehen und keinen Kompromiss zu machen. Aber ich bin dran und ich bringe das zu Jesus und sage, das hat mich im Griff, aber ich will, dass du diese Ketten löst. Auch Verletzungen, die wir haben, so Krankheiten, die wir haben, das können Bitterkeit oder Zorn oder Wut sein. Ich finde, Bitterkeit ist, so wie Paulus sagt, Bitterkeit ist ein schlimmes Übel. Und ich kenne mich mit Bitterkeit aus. Du wirst verletzt von Menschen oder, keine Ahnung, brauchst nur Kinder haben oder verheiratet sein, da kennst du dich gut aus mit Zorn und Bitterkeit und Wut. Aber auch so mit den Eltern, da kennt man sich auch gut aus. Sobald man Eltern hat und ein gewisses Alter erreicht, kennt man sich aus mit Bitterkeit, Zorn und Wut. Und das frisst sich rein. Und Jesus sagt, das darf noch nicht mehr erwähnt sein. Das ist ein Sauerteig, der alles zerstört. Und das muss bei dir einzeln anfangen. Lass nicht zu, dass dein Zorn untergeht mit der Sonne. Schmeiß es raus, so schnell wie es geht. Feg den Sauerteig raus aus deinem Leben. Und das ist eine schlimme Krankheit. Weil wenn ich zulasse, Bitterkeit oder Zorn oder Wut zu lassen, dann bringt es mich an Situationen, an Stellen und zu Dingen, zu denen ich sonst, die ich sonst kontrollieren könnte. Lass nicht zu, dass die Dunkelheit da Raum gewinnt. Das muss zu Jesus. Sofort. Sobald man merkt, oh, das hat mich verletzt, bring es zu ihm oder sprich es persönlich an mit der Person. Hat kein gutes Ende. Und in meisten Fällen verletzt man sogar noch seinen Nächsten damit. Die ganze Stadt ist da versammelt und alle schreien, Jesus! Und der Vers 34, und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Da steht nicht, er heilte alle. Da steht doch nicht, er trieb alle Dämonen aus, sondern viele. Also frag dich nie, warum Gott denjenigen heilt und den anderen nicht. Gott hat seinen Grund. Ich bin zu primitiv, um es zu verstehen. Ich selber bin gesegnet damit, zu erkennen, dass ich nah bin. Von daher, Sachen, die nicht klar in der Bibel sind, die interessieren mich vielleicht, aber ich gehe da nicht tiefer rein. Ich frage Gott und sage, wenn es wichtig ist, sag es mir, erklär es mir. Ansonsten nehme ich beides, was drin steht. Und ja, Gott will heilen und Gott will auch die Dämonen austreiben aus den Menschen, aber so wie ich von einem Pastor mal aus Indien gehört habe, da sind viele, oder aus Brasilien, das hält da ist viel Okkultes einfach in dem normalen Alltag der Menschen, die dort leben. Das gehört einfach dazu. Das ist wie wir Weihnachten feiern oder was weiß ich, oder hier Horoskope lesen oder keine Ahnung, Hufeisen oder irgendwelche kleinen Engel oder so. So gehört in manchen Regionen halt Voodoo dazu, oder halt weiße oder schwarze Magie. Oder bestimmte Meditationsphasen, wo man sich öffnet für die Spiritualität, die da draußen ist. Und in solchen Ländern gibt es viele Besessene. Und Zelte zum Beispiel muss ständig, also die Gemeinde, die Ältesten, ständig Besessene, wie sagt man, den Dämonen halt austreiben. Aber das Ding dabei ist halt, die können nicht jeden Dämon austreiben. Weil das wäre fatal, das wäre schrecklich. Das kann man einer Seele nicht antun. So fies kann man einfach nicht sein. Weil selbst Jesus sagt uns in der Bibel, der Dämon wurde ausgetrieben und er war reingekehrt Aber der kam dann 7 Dämonen weiter. Warum? Weil dieser Mensch Jesus Christus nicht annehmen wollte. Da hat der Heilige Geist nicht gewohnt. Der war nicht zugefroppt, sondern die Wohnung war wieder schön sauber, aber frei. Und dann wurde es schlimmer für die Person als vorher. Deswegen, wenn ein Mensch zu Jesus kommt und sagt, ich möchte das neue Leben mit dir, dann kriegt er das, ob er besessen ist oder nicht. Und dann gibt es auch keine nachträglichen, okkulten Sachen, die man noch wegbeten muss, sondern wenn eine Person gereinigt ist, ist sie gereinigt. Dann kommt der Heilige Geist in die Person und wohnt da. So ein Essend, und dann kommt nichts Neues mehr rein. Aber wenn die Person sagt, nee, ich möchte aber Jesus nicht, dann ist es besser, die Person zu lassen. So, ne? Ich weiß nicht, ob es ihr kennt, ich kenne viele Ghostbusters. Ne? Dämonenaustreiber, Christen, so ein aus meist hypercharismatischen Gemeinden. Ne? Die wollten mich auch mal mitnehmen auf so einen Spaziergang. Wo ich mir echt dachte, ach, das ist irgendwie komisch. So, so ein. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, da stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und er betete dort. Und auch das finden wir oft in der Bibel, ne? Jesus hatte so einen Rhythmus, so eine, wie sagt man, so eine Gewohnheit, so ein. Die Gewohnheit, irgendwie allein zu sein mit seinem Schöpfer, um mit ihm zu reden. Und guck mal, der hat den ganzen Tag geackert. Wenn ich den ganzen Tag ackere, zum Beispiel, ich habe jetzt nur 4 Stühle, dieses Holz da gedrechselt und gemacht, ne? Und Holz eingeatmet, und ich war einfach noch müde und fertig. Und ne? 8:30 schon saß ich da und dachte, nee, jetzt vorbei. So ein, ne? Und dann bin ich am nächsten Morgen, naja gut, ich wurde 5:30 gewacht, geweckt, so, aber ich hätte noch länger schlafen können am liebsten. Ne? So, aber Jesus hat so einen harten Tag, und es hat so viel abverlangt von ihm, ne? Die ganzen Menschen, die er berührt hat. Und Jesus ist nicht einfach nur dumm und geheilt, 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 ausgetrieben, geheilt, hau ab. Ne? Sondern Jesus, wenn du siehst, so wie er ist immer persönlich, er berührt die Menschen, er guckt ihnen in die Augen, er nimmt sich Zeit, ihm geht es um die Menschen, ne? Nicht um die Heilung. Das sind, und trotzdem, so krass, oder? Er steht noch am frühen Morgen auf, wo es sehr dunkel ist. Meine Bibel, Konkordanz-Dings da sagt 4 Uhr nachts ungefähr. Ne? Also er hat 4 Stunden geschlafen. Ich weiß nicht, woher sie es haben wollen. Aber was ich auf jeden Fall hier rauslesen kann, ist, Jesus hat nicht viel geschlafen. Und es war noch sehr, sehr dunkel, das heißt, die Menschen haben geschlafen. Und er geht raus und er braucht einfach die Gemeinschaft mit seinem Vater. So. Warum? Um seinen Willen zu erfahren. Das ist der Grund, warum er seinen Vater sucht. Und du kannst es jedes Mal beobachten. Nächstes Mal sehen wir das, wenn er, bevor seine Jünger beruft, die 12. Da ist er die ganze Nacht oben auf dem Berg und betet. Und dann kommt er runter und weiß genau, was zu tun ist. Du, das 12-mal, komm mit. Er wusste doch genau, wer der Verräter sein wird. So ein, er wurde in dem Vatersplan involviert. So ein. Von daher ist es für uns auch super wichtig, dass wir Gott suchen, und zwar auch in der Stille persönlich. So ein, um seinen Willen zu suchen für einen Tag. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin Morgenmuffel. Ich bin echt schlecht im Aufstehen. Also wenn ich aufstehe, und ich muss immer früh aufstehen, aber ich bin echt schlecht gelaunt. So wie ich aus dem Mund rieche, so stinke ich auch irgendwie als, ne, Geistwesen. So. Weißt du, und ich möchte einfach meine Ruhe, ich möchte meinen Kaffee. Das ist das Schlimmste für mich, wenn die Kinder schon so lange munter sind, dass sie einfach durch die Wohnung gasen und schreien und machen und mich ständig was fragen, und ne, so, bevor ich wach bin, so richtig. Ne, so. Und ich stehe oft auf oder liege noch im Bett, so, und dann bete ich so kurz, aber das mehr kriege ich auch nicht hin. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste noch eher aufstehen, um 2 Stunden im Gebet zu sein und in Gottes Wort, und habe ich schon probiert, ne? So ist es nicht. Aber ich bin immer eingeschlafen. Also hat mir nicht wirklich was gebracht, ne? So. Von daher, ich halte mich an dem, was Tozer mal gesagt hat. Ist auch so ein großer Prediger. Er hat gesagt, die beste Zeit für dich schenkt die Gott. Also die richtige Zeit. Da, wo du wach bist, wo du nicht abgelenkt wirst, ne? wo du Möglichkeit hast, in die Stille zu gehen mit Gott. Ob das früh, mittags, nachmittags, abends ist oder nachts, so ist egal. So, aber was wir brauchen, ist diese stille, persönliche Zeit mit Gott. Und zu dieser stillen Zeit im Gottes Wort, im Gebet, im Fragen und im Horchen auch, um zu sagen, was ist dein Wille? Ne? So in der Zeit, in dem Rest des Tages heißt ja nicht, dass wir nicht auch beten. Ne? Ich bete ständig. So irgendwas passiert und ich bete sofort. Ne? Oder ich treffe irgendjemanden und dann bete ich so, Herr, segne die Person oder was auch immer. Ne? Also man ist ja ständig im Gebet. Ne? Ab und zu, wenn ich mal Zeit habe, nehme ich die Bibel und lese einfach ein paar Zeilen oder mehr. So, ne? Aber diese tägliche Ruhe vor Gott und seinen Willen suchen ist super wichtig. So. Und von daher, ich kann es nirgendwo in der Bibel finden, dass es ein Gesetz für uns Christen ist, stille Zeit zu haben. Aber ich sehe die Menschen, die stille Zeit gemacht haben. So. Und da ist viel mehr Frieden. Die sind immer ausgeglichen. Ne? Guck dir Jesus an. Ich sehe den nicht einmal, dass er irgendwie ein falsches Wort sagt oder zu forsch ist oder genervt von seinen Jüngern, die so doof manchmal sind, so ja, wie wir. Ne? So ein bisschen. Von daher, wenn du Kraft haben möchtest und ruhig sein willst und wissen willst, was Gott vorhat, dann such ihn. Das ist wie eine Ehe. So. Ich brauche meine Zeit mit Dorit allein. Kinder schön und gut, Gemeinde schön und gut, aber echt um 7 schmeiße ich die Kinder ins Bett. Da sind die im Bett und fertig. Die dürfen noch lesen und so, aber wir möchten keine Kinder mehr hören und sehen, sondern da möchten wir nur Zeit für uns haben. Das ist wichtig für uns als Ehepaar. Ne? So eine Zeit, wo wir sagen, nee, wir müssen auch mal reden. Und wenn wir nicht reden, dann sitzen wir halt nebeneinander einfach nur da und gucken Film oder so. Auch das ist wichtig. Ne? So ein und genau so brauchen wir das auch in einer Beziehung mit Gott. Wir müssen uns entscheiden und sagen, ich will eine gute Beziehung oder irgendwas dazwischen. Ne? Aber irgendwas dazwischen wäre keine tolle Ehe. So ein und jetzt geht's schneller. Was steht hier? Achso. Ja, und am Morgen, als er Vers 35 nochmal, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einem einsamen Ort und betet dort. Ach, vielleicht noch wichtig, sucht euch einen einsamen Ort. Habt ihr einen einsamen Ort? Egal wo ich bin, ich habe einen einsamen Ort. Oben war es früher das Klo, das ist es nicht mehr, weil die Kinder ständig müssen. So, ne? Schlafzimmer ist es leider jetzt auch nicht mehr, so, weil die Emma da jetzt schläft zum Schlafen so, oder zum Schreien. So, ne? Und von daher oben habe ich jetzt nicht wirklich einen einsamen Ort. So, aber wenn ich in der Gemeinde bin, zum Gottesdienst, das Klo funktioniert immer noch. Ne? Ich glaube, ich habe mehr Zeit auf den Knien im Klo verbracht als auf meinen Füßen oder beim Sitzen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, ne? Du kannst zumachen, es ist keiner da und du hast Ruhe mit Gott. Ne? So ein Ort ist wichtig. So, für manche ist dieser einsame Ort, ich bin zu faul, aber wäre eigentlich optimal hier, so ein, dass sie rausgehen und spazieren gehen. Da können sie nicht einschlafen, werden nicht abgelenkt. Ne? So ein, machen viele, so habe ich auch schon oft gemacht. Es war immer genial. Ich weiß auch nicht, warum ich es nicht öfters mache. Ich bin, glaube ich, echt zu faul. So ein, aber du bist draußen, nimmst deine Bibel mit so und setzt dich hin irgendwo hier am Fluss unten. Ne? Verbringst eine tolle Zeit mit Gott. So ein, bist mal ruhig, hörst mal deine Gedanken und gibst die dann. Ne? So ein stiller Ort. Such dir was. So eine kleine Kammer, Gebetskammer, wie Jesus gesagt hat. Ne? So ein, ja, oder das kleine Örtchen, wie auch immer. So ein, und erhalte viele, hatten wir schon. Vers 36. Und es folgten ihnen Simon und die, welche bei ihnen waren. Und als sie ihn gefunden hatten, typisch, oder? Jesus sitzt da, will endlich seine Ruhe haben mit Gott, ist da schön im Gespräch. Und wer kommt? Ja, seine Jünger. Jesus! Ne? Und sie sprachen zu ihm, hey, jeder sucht dich! Ne? Und da ist seine stille Zeit vorbei. Und ich finde es so schön, weil Jesus wird die jetzt nicht wegschicken und sagen, oh Mann, jetzt lasst mich endlich mal in Ruhe, okay? 20 Stunden reichen doch. So, sondern eine Situation kommt und dann muss er aufstehen, das macht er dann auch. Ne? Gott weiß ja genau, wie viel Zeit wir haben. Manchmal ist meine stille Zeit Stunden. So, manchmal war es sogar eine ganze Woche. So, und manchmal oder meistens ist meine stille Zeit eine Viertelstunde oder 10 Minuten. Es geht einfach nicht mehr rein. Ne? Eine Zeit, wo man intensiv sagt, nichts anderes. Sondern ne, ich faste jetzt vom Alltag und gucke auf die Ewigkeit. So, ne. Von daher, mach dir keinen Stress. Aber setz Priorität. Jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen: Lasst uns in die umliegenden Orte gehen. Also Jesus weiß genau, was dran ist. Die Jünger kommen zu ihm und sagen: Hey Jesus, da sind schon haufenweise Leute da, Kranke und Besessene und die, die es nicht wissen, so ein, komm, so ein, die wollen dich, so lass uns dein Reich jetzt aufbauen, so deine Königsherrschaft hier, so ein, mal lass uns eine riesen Gemeinde bauen, so ein, aber Jesus guckt anders, ne, weil er hat die ewige Perspektive. Er guckt nach oben und hört, fragt nach dem Willen, er kriegt den Willen von seinem Vater und er weiß genau, nee, jetzt ist die Zeit hier nicht, so lass uns mal die kleinen Kleckerdörfer nebenan gehen, das ist heute dran. Ja. Die, die von mir noch nicht gehört haben, so lass uns die mal berühren und erreichen. Lasst da mal hingehen und verkündigen, so, dass der Retter da ist und dass Gott seine Schöpfung liebt. Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige. Denn dazu bin ich gekommen. Und das liebe ich so an Gott. Dazu ist er gekommen. Man, wenn wir das lesen als Menschen, ne, dann sehen wir nur diese Wunderheilung und diese Austreibung. Ne, so ein, aber das ist für Jesus nur nebenbei. Das ist Beiwerk. Ne. Das ist, um die Prophezeiung zu erfüllen. So ein, aber das, warum Jesus wirklich da ist, um zu verkündigen, dass Gott seine Menschheit liebt und einen Weg für die Menschen macht, damit sie wieder Gemeinschaft haben können zu ihm. So. Also lass uns auch die Perspektive haben, ne? Warum wir wirklich hier sind auf der Welt, so, was wirklich unser Alltag ist. Ich bin noch hier, um zu verkündigen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb Dämonen aus. Und es kam, jetzt mal gleich fertig versprochen, und es kam ein Aussätziger zu ihm. Und bat ihn, also Aussatz, wer es nicht weiß, im Alten Testament ist ganz klar beschrieben, Hebräer ist es für uns auf heute übersetzt, ein Aussätziger, also ist eine Krankheit, ist klar, ne? Ich weiß nicht, was genau, Pest oder sowas, oder irgendwas anderes, ach, frag mich nicht. So, aber jedenfalls hat Gott zu Mose gesagt, wenn jemand Aussatz hat, muss er sofort raus aus der Gemeinschaft. Ne? Ist ansteckend, diese Person ist unrein, mit denen dürft ihr nicht essen, nicht trinken, so, und der muss in so einem Aussatzdorf wohnen, ne? So. Aber wenn ein Aussätziger geheilt wird, dann soll er zum Priester kommen und dann soll er irgendwas opfern und sich irgendeine spezielle Waschung machen und dann soll bestätigt werden, ob er wieder gereinigt ist oder nicht. So eine Bibel sehen wir, Aussatz ist ein Zeichen, ein Bild für Sünde. Ne? So. Also hier kommt so ein Aussätziger, jemand, mit dem, wer weiß, wie viele Jahre schon kein Mensch mehr geredet hat. So ein Mensch, der alleine ist. Ein Mensch, der mit seiner Familie nicht zusammen sein kann, keinen Job hat. Ein Mensch, der in der Wüste lebt. So ein Mensch, der, wer weiß wie viele Jahre, nicht mehr berührt wurde von einem anderen Menschen. So ein, einfach so eine ganz alleine, arme Seele. Ja. Und das ist so schön zu sehen, weil Jesus läuft da durch die Gegenden und kommt auch da an irgendeinem Gebiet vorbei. Und da kommt dieser Typ zu ihm. Ne? So ein, und da ist dann Jesus, ne? Dieser Aussätzige fällt auf seine Knie vor Jesus und er spricht: Heile mich! Nee, macht er nicht. Sondern dieser Aussätzige kniet vor Jesus nieder, demütigt sich und sagt: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ja. So, das ist ein Mensch, der zu Gott, zu Jesus kommt und sagt: Wie ist dein Wille? Ja. Ein Mensch, der vor Jesus sitzt und sagt: Wenn du willst, wäre es toll, wenn du das machst. Und was macht Jesus? Da erbarmte sich Jesus über ihn und er streckte seine Hand aus und rührte ihn an. Jesus, der diesen Menschen berührt zum ersten Mal seit wie vielen Jahren, was weiß ich. Das ist Jesus, ne? So ein Jesus rührt die Person an, die für uns anstößig sind. Ne? Und vielleicht kennst du ja eine Person, wo du sagst, mit der kann ich nicht, die wollte ich nie knüllen oder berühren oder so. Ne? Da halte ich mich lieber ein Stück weiter weg. So, ich kenne einige Personen, wo es mir so geht, wo ich einfach so eine Grenze habe in mir, wo ich sage, so, also, mag ich irgendwie nicht, so will ich nicht so nahe kommen. Ne? So, vielleicht die Leute, die draußen sind, vor der Kaufhalle da stehen, ne? Und ciao, und ein Chip wollen oder ein Euro oder irgendwas. Ne? So, weißt du, ich kann das nicht von mir aus, bei manchen Menschen. Bei vielen kann ich es, aber bei manchen Menschen, von meiner Natur her kann ich das nicht. Ne? Ich kann nicht einfach hinkommen und den umarmen so, und sagen, hey, alles okay, Gott ist mit dir. Ne? So, weißt du, oder da ist so eine alte Omi im Kaufland immer in Polen. So, und ich weiß nicht, die lebt auf der Straße, das sieht man. Ne? So, Die schon so alt, es tut mir so leid, so. Ich würde es am liebsten mal knuddeln, also so, ne, so streicheln und einfach sagen so, hey, Gott liebt dich, der ist da. Ich kann kein Polnisch, sondern, aber ich könnte es trotzdem machen, aber irgendwie kann ich es dann doch nicht. Ne? Und das ist eben das Schöne, Jesus kann es. Deswegen ist es so wichtig, dass ich ein Leben führe, das sich ausstreckt nach dem Heiligen Geist und sagt, ich kann diese Person gerade nicht lieben oder ich kann diese Person gerade nicht berühren. Ich kann diese Person gerade nicht begegnen, sondern ich will dieser Person gerade nicht Segen bringen. Ich möchte jetzt lieber mich. Aber das ist der Punkt, wo ich zu ihm komme und sage, oh, du kannst es. Wenn du das willst, mach das. Dann benutze mich so und berühre diese Person durch mich. Das ist sein Wille. Dafür sind wir da. Und Jesus ist da. Er erbarmt sich über uns. Und ich weiß noch, wie ich ankam, wie ich aussah und wie ich gerochen habe, bevor Jesus mich in den Arm genommen hat. Ich habe gestunken, wie ein Iltis. Aber er kam zu mir und er hat mich berührt. Er kam zu mir und hat mir eine Heimat gegeben. Er kam zu mir und hat mich zu Hause zu seinem Tisch genommen. Hat gesagt, du isst jetzt mit mir. Und er ist derjenige, der aufgestanden ist und hat mich gewaschen. Er hat sich zu mir runtergebeugt und das hat er zu jedem von uns so und hat meine Schuhe ausgezogen und hat meine stinkenden Füße gewaschen. Nicht nur das, er hat mich komplett gebadet, von oben bis unten. Und er wascht meine Füße auch heute noch. Jeden Tag mehrmals, manchmal. Er ist der, der uns berührt. Von daher, wenn es dir da fehlt, dann, und du kannst deinen Feind nicht lieben, dann bitte, dass Jesus es tut. Und Jesus kommt und er sagt, ja, ich will. Sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz zugleich von ihm und er wurde rein. Auch da, Jesus sitzt nicht da und macht irgendeine große Formel, irgendeinen Bibelspruch oder irgendwas anderes, irgendein Palaver oder ein Vater Unser oder was auch immer. Ne? Kein Voodoo oder ein christliche Aerobic oder ein Durchschütteln oder irgendwas. Jesus hat noch nicht mal eine Fahne oder irgendwas dabei, sondern er kommt einfach und er spricht und es passiert. Das ist Autorität. Ne? Ich mag das, dass das mit Gott so natürlich ist, obwohl es so unnatürlich ist. Ne? Auch mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, ist so natürlich. Ich habe mich voll unter Kontrolle. Ich weiß genau, dass ich mich entscheiden kann. Ne? Aber du willst dich gar nicht anders entscheiden, weil es einfach gerade so klar ist. Also ja, um auf den Punkt zu bringen, ich will euch ja nicht quälen. Der Typ fragt nach Jesus seinen Willen und demütigt sich vor ihm. Und während er redete, wich der Aussatz zugleich. Und Vers 43. Wir machen noch Kapitel 2 und 4 heute. Nee. Keine Angst. 43. Und er ermahnte ihn ernstlich, also Jesus, und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, hab Acht, sage niemanden etwas, sondern geh zuerst hin, zeige dich den Priestern und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Das musste man machen. Erster Priester, oder Hohepriester, fragt mich nicht, aber irgendeiner da in dem Tempel musste halt bestätigen, ja, dieser Mann ist vom Aussatz gereinigt und kann somit wieder im Volk leben. Ne? Und Jesus wusste das. Und das wäre ist so ein Zeugnis, oder? Stell mir vor, das wäre der erste Mensch in der Weltgeschichte, der wirklich dann zum Priester kommt und sagt, ich bin gereinigt von Jesus. Die hat noch nie Gelegenheit, diese Zeremonie mal zu machen. Ich glaube, die Priester wären total aufgeregt gewesen und hätten gesagt, oh Mann, jetzt muss ich nochmal nachlesen, was brauchen wir denn alles so? Und wie genau ist der Ablauf? Ne? Boah, ich darf das endlich mal machen. Krass, ne? Aber guckt jetzt die Nase an, Vers 45. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, so dass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Er macht genau das Gegenteil. Na, schade. Und du siehst, das ist ungehorsam, ne? Weil er wusste, was Gottes Wille ist. Er hat sogar nach Gottes Willen gefragt, aber er hat Gottes Willen nicht getan. Von daher war die anderen zwei Sachen, die so heilig und toll waren, nichtig. Und nicht wert. Ne? Und guck, was passiert. Er verhindert Jesus seinen Dienst. Ne? Jesus kann nicht mehr in die Städte rein, sondern Jesus muss jetzt draußen bleiben. Ne? Es verhindert zwar nicht Gottes Plan, unsere Torheit, unser Ungehorsam, ne? Und da zähle ich uns mit rein. So, wenn wir ungehorsam sind, wenn wir genau wissen, was Gottes Wille für heute ist, ne? Oder für jetzt. So, das ist aber, Gott macht trotzdem was Gutes draus, weil es nicht nur um uns geht, sondern um alle, ne? So, aber ist doch so schade, oder? So, die, die lahm waren, hatten Probleme, jetzt zu Jesus zu kommen, ne? So, Jesus konnte nicht mehr in die Synagoge gehen und Gottes Wort einfach so lernen, ne? Aber trotzdem ist alles gut geworden. Also lasst uns das eine Ermahnung sein. Deswegen wollte ich noch bis hierher lesen. So, es ist gut, nach Gottes Willen zu fragen. Das ist voll wichtig. Dafür müssen wir uns Zeit nehmen. Ne? So wie Jesus. Der hatte so einen Riesendienst. Und er ist Gott. Und trotzdem hat er Gebet gebraucht. Eine Vorbereitung. Also wenn Jesus es braucht, dann ich erst recht. Ne? So, und dann, wenn wir nach Gottes Willen fragen und wir eine Antwort bekommen oder in der Bibel wissen, was Gottes Wille ist, ne, so, dann lasst uns das doch tun. So, weil es so schade ist, oder? Dieser Christ hier, weil er ist ja zu Jesus gekommen, also hat er an seinen Messias geglaubt. Ne? So, dieser Christ, den wir hier sehen, der kam zu Jesus, hat nach seinem Willen gefragt und dann hat er seinen Willen gehört und dann hat er selbst entschieden, was richtig und besser ist. Nee, ich gehe lieber raus und verkündige das. Dann wird Jesus berühmt. Ne? Der war anscheinend sehr fleißig. So. Und das klingt ja auch sehr fromm, oder? So, aber es war nicht Gottes Wille. Von daher ist leider nicht das passiert, was eigentlich vorgesehen ist. Und von daher, lasst uns aufpassen mit unserem Willen, mit Gottes Willen und mit dem Gehorsam. Und Disziplin ist super wichtig. Und wer, vielleicht kennst du das, du fragst nach Gottes Willen, aber nicht wirklich, weil du eigentlich genau weißt, was für eine Antwort kommt. Ich hatte schon oft so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe gebetet, ne, zeig mir das und das, aber gehofft habe ich auf eine Antwort. Ne? So, und dann kam die nicht. Kennt ihr das? Habt ihr das auch mal gemacht, so lose gezogen? Ich habe das, als ich gerade zum Glauben gekommen bin, gemacht, weil das hatte ich dann im Alten Testament gelesen, die haben lose gezogen, also habe ich es dann auch gemacht, ja? Ja und nein, so. Wie ich dann später im Neuen Testament gelesen habe, dass wir das gar nicht mehr brauchen und sollen. Ne? So. Aber ich habe es gemacht. Ne? Ich wollte eine Antwort für eine echt schwere Situation. Ich wusste nicht, was richtig ist. Ne? So. Beides war, also keins war wirklich leichter, aber das andere war für mich angenehmer. Ne? So. Also bin ich zu Gott und habe zwei Lose genommen, eins ja, eins nein, und habe gesagt so, okay, zeig mir. Ich bin total verzweifelt, du redest durch den Wort gerade nicht, ich brauche aber jetzt eine Entscheidung und ich suche deinen Willen, also bitte rede. Ne? Machen wir nochmal, kann ja sein, dass es Zufall war. Ne? So. Was einfach zeigt so, mein Herz muss auch seinen Willen wollen und vertrauen, dass sein Wille auch gut ist. Ne? So. Ansonsten ist es besser wahrscheinlich, wenn man gar nicht erst nach seinem Willen fragt. Weil man dann nur sein eigenes Leben und sein Umfeld versaut. Der Typ hier ist in Jesus' Dienst mit reingekommen, wegen seinem Ungehorsam. Und hat Jesus da seinen Dienst noch schwerer gemacht. So. Von daher, Demut. So eine Sache. Ja, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist. Dass du uns liebst. Und dass du so gehorsam warst, so ein Vorbild bist in allem. Auch ja im Unterordnen. Ich möchte auch deinen Willen suchen, jeden Tag aufs Neue, und ich will deinen Willen noch tun. Und du kennst mein Herz. In den Bereichen, wo es mir schwerfällt, deinen Willen zu tun oder deinem Willen zu gehorchen oder zu vertrauen, so, da bitte ich dich wirklich um Kraft für alle hier, ja, dass du uns dazu fähig machst, weil du weißt, dass wir begrenzt sind. Und das wissen wir auch. Dafür danke ich dir, dass du hier wirkst. Und so kriegst du die Ehre. Ich bitte dich, gib uns die Kraft, dein Willen noch zu tun. Beschütze uns, dass wir nicht aufhören, nach deinem Willen zu fragen. Ja, ich will Zeit mit dir verbringen. Ich fühle mich so viel frischer, wenn ich Zeit mit dir hatte, einen Tag beginne, als wenn ich einfach einen Tag beginne und dich irgendwo reinschiebe oder total vergesse. So, ich danke dir, dass du uns so vorbereitest. Eigentlich ist es krass, du willst uns jeden Tag für die Zukunft vorbereiten, für das, was wir noch nicht erlebt haben. So. dass wenn die Gegenwart dann kommt, dass wir genau wissen, was zu tun ist. Dass wir nicht ängstlich sind, sondern wissen, nee, du hast gesagt, du bist bei mir heute. Ich bitte dich, dass du nie leise wirst, sondern dass du laut bleibst. Ja, für die, wo du gerade leise bist, da bitte ich dich, dass du in ihre Herzen sprichst und ihnen einfach zeigst, warum. So, dass du wieder hörbar bist und spürbar. Ich danke, dass du uns berührst. Dass wir echt zu deinem Tischen kommen können. Jeden Tag, jede Minute. Mit dir dort sitzen und feiern können, dass du alles bezahlt hast und getan hast. Ich danke, dass du auch uns zu Jüngern berufen hast. Und ja, bitte zeig uns deinen Willen jeden Tag aufs Neue. Ich will zufrieden sein, auch in den Zeiten, wo es ruhiger ist, wo es so normal scheint. Dann muss ich dich in meiner Familie leben, das ist auch schwer. Oder in der Gemeinde oder sonst wo. Aber ich danke dir, dass auch das uns wachsen lässt. Also hilf uns dabei zu erkennen, was dein Wille ist für unser Leben, für unseren Tag. Auch dein Wille für uns, wenn wir in der Gemeinde sind, zum Gottesdienst. Und ja, wir wollen dich nicht zumachen und dann in den Gottesdienst lassen, sondern wollen dich nach Hause nehmen. Auf jeden Weg, auf jeden Schritt, den wir gehen, ja, wollen wir das mit dir tun. So, von daher danke ich dir, dass das möglich ist jetzt. Dass du uns vom Aussatz befreit hast. Ja, du bist wunderbar. Amen.